FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, ihr habt schon gehört, FC Thekenphilosophen. Ab jetzt auch offiziell der neue Name unseres Formats, FC Thekenphilosophen. Bisher war es nur Thekenphilosophen, aber wir haben gedacht, das passt ganz gut, ne, weil wir ja im Prinzip doch hauptsächlich über den ersten FC Köln reden. All die anderen Dinge, die wir ursprünglich mal vorhatten, Kultur und Zeitgeschichte, machen wir vielleicht später nochmal irgendwann. Aktuell haben wir halt jetzt dem Rechnung getragen, dass wir nur noch über den FC reden und heißen ab jetzt FC Thekenphilosophen. So viel zu Beginn. Jetzt zu meinen Gästen. Ich freue mich erstmal auf jemanden, der ja hier in der Kölner Szene, in der Fanszene natürlich bekannt ist wie ein bunter Hund. FC.com, Chefredakteur, Sportjournalist generell, Thomas Weinscheid. Thomas, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, genau wie auf meinem Co-Host und der Mann, der mit FC Thekenphilosoph ist. Das ist der Julian Witzel von der WAZ. Ja. Nämlich das ist jetzt das Neue, auch bei dir. Nicht nur wir heißen heute neu, du hast auch einen neuen Arbeitgeber. Ich habe dich in den letzten Wochen als Sportjournalist vorgestellt, das bist du immer noch.
Ja, hoffentlich.
Erstmal herzlich willkommen.
Danke.
Und du bist jetzt bei der WAZ, was wirst du da genau machen?
Ja, ich bin Teil der Sportredaktion, wir werden uns natürlich sehr viel damit Ruhrgebiet, Fußball befassen. Das ist natürlich da der Themenkomplex. Generell Fußball, allgemein Sportsachen, wie Sportgroßveranstaltungen, alles online, aber auch noch im Print mit begleiten.
Okay, dann habe ich ja nächste Woche schon einen Experten für das Spiel gegen Schalke, wunderbar, freue ich mich.
Den Deadline Day auf jeden Fall bestens genutzt.
Darüber reden wir natürlich auch noch, ob der FC ihn auch bestens genutzt hat, das werden wir dann gemeinsam bewerten und analysieren. Jetzt reden wir natürlich erstmal über das 2:1 in Leverkusen. Nee, Entschuldigung, ich bin schon meiner Zeit voraus, das ist die nächste Ausgabe. Wir reden über das 2:1 in Braunschweig. Ähnlich historisch, würde ich mal sagen. Aber lassen wir uns jetzt mal den Spaß beiseite. Gewonnen. Erstmal, das ist das Allerwichtigste. Was ist so deine persönliche Überschrift für dieses Spiel in Braunschweig?
Ich würde fast sagen, im Stil einer Spitzenmannschaft. Also ich glaube, so steigt man auf. Ja. Diskussion war ja auch während des Spiels schon da mit Kollegen. Ich sehe nicht, dass wir sonderlich oft anders aufgestiegen sind als so mit solchen Spielen. Ich glaube, vor dem Spiel hatte der FC ein Video mit Dirk Lottner gepostet, wo Christian Springer, glaube ich, den Ball reinübt. Oh, ja. Ich glaube, da haben wir in Braunschweig auch nicht so geil ausgesehen, sind am Ende dann aber trotzdem aufgestiegen. Es ist nicht die beste Entwicklung spielerisch, das muss man auch sagen. Aber ich glaube, wenn du solche Spiele permanent gewinnst, und das ist jetzt beim FC der Fall, ich glaube, es sind jetzt 8 aus 10, dann sehe ich wenig Zweifel, dass man am Ende dann unter den Top 2 steht. Das Problem ist einfach, dass es sich sehr viel auf individuelle Klasse reduziert. Also aktuell ist es sehr viel hinten sicher stehen und vorne fällt schon was vom Laster. Ob das dauerhaft so klappen kann, ob das eine Strategie ist, die dann auch, sollte man aufsteigen, über den Sommer hinaus trägt, da darf wirklich, wirklich sehr hart drüber diskutiert werden, weil das sieht nicht gut aus, das ist keine Spielkontrolle. Du hast jetzt, glaube ich, zweimal gegen Mannschaften das Heft des Handelns komplett aus der Hand gegeben. Das eine ist Elversberg, das ist eine gute Mannschaft, aber das war jetzt der Tabellen 17. und das ist schon schwierig, wenn du da in der zweiten Halbzeit eigentlich gefühlt bis zur 80. keinen einzigen konstruktiven Angriff
spielt. Also die erste Halbzeit fand ich ja noch ganz gut. Also ich meine, ich denke, wir sind uns da wahrscheinlich einig, was er sagt. Oder hast du da noch was hinzuzufügen?
Ja, ein bisschen widersprechen würde ich schon. Weil
bitte, hau rein.
Es war jetzt nicht so dieses typische 1-0, was man bisher hatte, weil die Mannschaft musste jetzt ja schon...
Das war ja auch 2-1, ne?
Ich wollte ja einleiten, warum. Weil sie mussten ja... Nee, alles gut. Aber sie mussten ja sehr früh einen krassen Rückschlag auch verkraften. Also selbstverschuldet natürlich, wenn eine Freischussflanke dreimal oder viermal auftitscht, dann sollte man den auch verteidigen. Aber ich fand dadurch, dass du in der ersten Minute zurücklegst, fand ich die erste Halbzeit wirklich ordentlich. Also ich fand es wirklich besser als die letzten Wochen und ich fand, da hatten wir auch diese Spielkontrolle. Ja. Du hast aber recht, die haben wir direkt nach der Halbzeit eigentlich, und das ist ja auch ganz komisch, wenn Downser das 3-1 macht, ist das Spiel, glaube ich, erledigt. Ja. Aber genau nach dieser Großchance haben wir diese halt abgegeben und das stimmt einen natürlich schon so ein bisschen bedenklich, muss man sagen.
Vor allem, du hast ja am Ende deutlich weniger Ballbesitz gehabt als Braunschweig, der Tabellen-17. Das nach einer 2-1 Halbzeitführung ist dann schon erstaunlich. Aber ich will ja erstmal noch das Positive zu sprechen kommen. Ich gebe euch ja recht, dass die erste Halbzeit zum Beispiel sogar gut war, also richtig gut. Also nicht überragend, kein Glanz und Gloria, aber das hat der FC eigentlich ganz solide und ordentlich gemacht. Nach einem blöden, vermeidbaren Tor, was immer mal passieren kann, recht schnell zurückgekommen. Wie ich fand, auch relativ gut das Ganze ausgespielt. Braunschweig sah da auch nicht gut aus, der FC auch im Ballbesitz, alles gut. Und dann auf einmal in der zweiten Halbzeit, wo du denkst, jetzt musst du es ja nur noch finalisieren, dann bricht danach dieser Torchance von Downs im Prinzip alles ab. Das habe ich nicht verstanden. Also das ist, ich gebe ihm ja recht. Ich meine, der HSV wäre in den letzten Jahren glücklich gewesen. Er hätte bei diesen Kellerkindern immer so gewonnen.
Genau.
Na, das ist ja alles wunderbar. Aber im Prinzip bin ich dabei, Thomas, das macht mir jetzt für diese Saison jetzt nicht mehr so viel Sorgen. Mir macht es eher Sorgen, wenn wir denn aufsteigen sollten. Die Chance ist ja da, dass du dann mehr oder weniger so keine Chance hast. Aber gut, da ist ja noch einige Zeit hin.
Ich fand tatsächlich auch, also die Reaktion in der ersten Halbzeit war tatsächlich gut, weil das natürlich ein Nackenschlag, du fährst zum Abschiedskandidaten und fängst dir nach, was weiß ich, was waren es, 48 Sekunden oder so ein. Schwieriger war dann halt wirklich die zweite Halbzeit. Also ich kann schon verstehen, dass dann Braunschweig nochmal rauskommt, Mut der Verzweiflung. Eigentlich haben sie gegen den FC oder gegen eine Spitzenmannschaft zu Hause in meinem Pausenrückstand nicht mehr so viel zu verlieren. Aber wie wenig Spielkontrolle man hat, also wie wenig man auch den Ball in den eigenen Reihen gehalten hat, selbst ohne Druck des Gegners, fand ich schon wow. Also für die Qualität, die wir auf dem Platz haben, also auch im Zentrum, ne, man spricht immer sehr, sehr positiv über Erik Martel, man hatte Deo Ljubicic da, man hatte Dennis Husinbasic, der dann nur einen Kurzauftritt hatte tatsächlich. Aber trotzdem, das sollten eigentlich Spieler sein, die gegen Braunschweig es verstehen, zumindest den Ball in den eigenen Reihen halten zu können. Und klar, ist immer unangenehm, glaube ich, bei einem Abschiedskandidaten, auch bei denen zu spielen, wo es dann gerade in Braunschweig auch ein bisschen hitziger zugeht, glaube ich, als in anderen Zweitligastadien. Aber das war schon erschreckend wenig in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war es okay, das war völlig in Ordnung. Mhm. Aber zweite Halbzeit war wow, das macht jetzt nicht so viel Mut, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Oder nicht da Ergebnis über Entwicklung gestellt wird.
Du hast aber eben Erik Martel angesprochen. Ich finde aber trotzdem, dass es kein Zufall war. Das Tor war vielleicht ein bisschen glücklich, aber dass es Martel geschossen hat, kein Zufall.
Ja,
taucht da vorne auf, er setzt sich durch.
Er auf eine gewisse Art und Weise. Und man muss ja auch sagen, andere bolzen drauf. Er legt ihn ja sogar nochmal klug einmal rüber. Legt ihn sich selber nochmal vor. Das hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht. Und dann, klar, dann ist Glück, dann ist er abgefälscht, aber drin ist drin.
Ja.
Und genau wie der zweite, da muss man sagen, den legt er ja auch in der Drehung der Downs auch bewusst so ins Eck. Ne? Also die waren jetzt ja beide nicht herausragend herausgespielt, die Tore, aber wie du eben schon sagtest, da sieht man dann trotzdem immer wieder diese individuelle Klasse, die da aufblitzt. Ne?
Also, und bei beiden hat er endlich auch mal den Abschluss gesucht. Ne?
Genau.
Also das sind halt so zwei Situationen gewesen, wo wir, ich sag mal so, vor 3-4 Monaten wahrscheinlich nochmal den Ball nochmal quer gespielt hätten, weil man nicht die hundertprozentige Chance sieht, sondern da einfach. Klar sind das keine schönen Tore, aber wenn man halt guckt, der Ball ist abgefälscht, beim zweiten geht er halt irgendwie an drei Mann vorbei. Zwar gewollt in die Ecke, aber der muss halt auch erstmal da durchpassen und so. Das sind keine schönen Tore, aber zählen halt das selber, als würde ich jetzt nochmal den dritten Pass querspielen und alleine ins Tor laufen.
Ja.
Von daher, das war schon mal, also da sieht man halt auch tatsächlich einen kleinen Lerneffekt zum Anfang der Saison, muss man wirklich sagen.
Okay, es gibt natürlich noch eine Sache, die ich besprechen muss. Es gab so wilde Sachen vor dem Spiel, als die Aufstellung bekannt wurde. Ich gebe ehrlich zu, ich habe jetzt nicht ganz so laut gejubelt, als ich gelesen habe, dass Steffen Tigges da mit dabei war. Ich muss aber im Nachhinein Abbitte leisten, denn er hat ein ordentliches Spiel gemacht, sogar ein gutes, würde ich sogar sagen. Dass das nicht immer fein aussieht bei seiner Größe und nicht gerade jetzt vor Geschwindigkeit strotzt, ist klar. Aber das war schon eine ordentliche Leistung.
Ja.
Also bei allem, was man hier manchmal auch über ihn sagt, da hat er sich gut durchgesetzt, finde ich.
Also ich fand, er war sehr präsent, hat zwei Chancen, glaube ich, von Downs auch wirklich stark eingeleitet.
Ausgelegt, ja.
Hatte selber am Ende nochmal einen Kopfball, am Anfang schon direkt kurz nach dem 1-0 auch zumindest eine Gelegenheit. Er war aber einfach sehr auffällig, auch in beiden Strafräumen. Das hatte Kess, glaube ich, danach auch nochmal gesagt. Wichtig mit dem Kopf. Und ich dachte nach 10, also man sieht ja dann in der Nahaufnahme so nach 10, 15 Minuten sah es eigentlich schon aus, als sei er am Pumpen wie sonst was.
Hat der Kommentator sogar auch gesagt.
Ja, hat es gesagt.
Und meinte halt irgendwie, oh, und er muss viel Arbeit vorne leisten, bla bla bla.
Und müsste raus, aber ich muss sagen, der hat das bis zum Ende durchgezogen, auch immer weiter angelaufen und so. Also ich war, ich will jetzt nicht sagen begeistert, aber er hat mich mehr als positiv überrascht.
Also sagen wir mal so, er hat nicht das erfüllt, was man von ihm erwartet hat. Ne?
Ja.
Und das ist dann eigentlich dann wieder das Positive. Ja. Er hat natürlich jetzt auch kein Mörderspiel gemacht, aber er ist weder abgefallen, im Gegenteil, er war sogar tatsächlich einer der Auffälligeren.
Ja, ich fand halt vor allen Dingen diese körperliche Präsenz, die man ihm halt oft abspricht, auch völlig zu Recht, weil der Mann ist über 1,90 groß, gewinnt aber die Kopfballduelle nicht vorne und. Genau das hat er halt geschafft, hat hinten die Dinger rausgerübt, wie früher immer Anthony Modest am ersten Pfosten oder so. Und er hat die Bälle gehalten und dann auch verteilen können. Also ich glaube, die zwei Pässe auf Downs, das sind schon richtig, richtig gute Stürmeraktionen, aus so einem Zweikampf sich rauszudrehen und dann den Ball in den Lauf zu spielen. Dafür hat man ihn, glaube ich, irgendwann mal geholt. Wäre gut, wenn er daraus halt das Selbstbewusstsein zieht, weil ich glaube, man hatte manchmal bei aller Kritik an ihm, und ich glaube auch nicht, dass er noch ein herausragender Stürmer wird für den 1. FC Köln, aber man hatte schon das Gefühl, dass es sehr, sehr an ihm nagt, wie die Spiele laufen und was ihm nicht gelingt und sowas. Und ich glaube, sich an sowas hochzuziehen, wenn er daraus Selbstvertrauen tankt, dann kann er in dieser Saison zumindest noch eine Rolle spielen, wo man denkt, dass man nicht denkt, was man vor dem Braunschweig-Spiel gedacht hat.
Ich glaube, für ihn war es auch wirklich eine erste richtige Chance, einfach dieses von Anfang an zu spielen.
Ja, ja.
Also gut, es gibt vielleicht ist es auch kein Typ, der von der Bank was bewirkt. Obwohl er am Ende der letzten Saison ja sogar zwei Dinger noch gemacht hat.
Da war das noch so.
Aber generell, vielleicht hat er dadurch jetzt mal dieses Urvertrauen gehabt von Struber und gesagt, jetzt muss ich auch allen zeigen. Und jetzt hat er es auch gezeigt, vielleicht vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass ja vielleicht noch einer kommt, der dann auch kommt oder jetzt gekommen ist. Ne?
Also ich hatte ja bei aller jetzt, ich meine, Gott, Wertschätzung, die ich jetzt auch ihm gegenüber für dieses Spiel mitgebracht habe, das kann ja nicht auf Dauer die Lösung sein. Steffen Tigges, wenn er jetzt beim Tabellen 17. Braunschweig mal ein ordentliches Spiel macht, heißt das noch lange nicht, dass er jetzt wieder gesetzt ist für die nächsten 3 Jahre. Und das ist der Punkt. Ne? So, die Sorge hatte ich nämlich auch vor dem Spiel ein bisschen. Deswegen war ich auch, glaube ich, in meiner Sprachnachricht etwas erregt, weil ich auch gedacht habe, dass das...
Wegen Steffen Tigges erregt sein.
Also erregt in einer bestimmten Form. Also ich will jetzt, aber das war für mich auch so ein bisschen das Signal, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir stellen den weiter auf. Und wir holen keinen neuen Stürmer, weil wir haben ja ihn. Das ist ja nachher alles widerlegt worden, darüber reden wir. Aber ich finde, das ist keine Zukunftslösung, weil es jetzt in den Jahren, in denen er mittlerweile hier ist, kann man halt diese Leistung an einer Hand abziehen.
Ja, wobei man halt auch ehrlich sagen muss, also wir haben uns am Anfang der Saison, ich glaube beim letzten Mal, sehr darüber beklagt, dass nichts von der Bank kommt an Power oder halt auch, dass wenn mal einer ausfällt, dass die Kaderbreite nicht so da ist, dass die Leistung dann adäquat ersetzt werden kann. Das ist auf jeden Fall wieder ein Fingerzeig, dass man sagen kann, ey, selbst wenn Tim Lemperle ausfällt, selbst wenn wir vorne nicht auf Linden Meiner setzen können, weil er halt irgendwie krank ist oder verletzt oder gelb gesperrt, was auch immer passieren kann.
Das war ja in dem Fall
der Fall, ne? Genau. Dass wir Leute reinwerfen können, die zumindest auf dem Niveau ihre Leistung bringen können. Dass wir jetzt nicht, glaube ich, hurra schreiend durchs Dorf laufen müssen und sagen, geil, Steffen Tigges, Ballon d'Or. Sondern dass er eine vernünftige Alternative ist. Weil das, muss man halt ehrlich sagen, hat er in den letzten Einsätzen, die er gekriegt hat, eben nicht gezeigt. Mhm. Und jetzt hat er gezeigt, ey, im Grunde genommen auf dem Niveau, zweite Liga, kannst du den halt trotzdem bedenkenlos bringen. Dass man trotzdem vorne was tun muss und auch dann ja auch getan hat, steht ja außer Frage. Ich glaube, dass man auch weiterhin noch was tun muss und auch zur neuen Saison was tun wird da auf den Positionen. Das wird keine 1A-Lösung mehr werden. Ich glaube, der Traum ist ausgeträumt, dass man sagt, so geil, man formt den zu einem Bundesliga-Tauglichen. Genau. Wobei man auch immer sagen muss, bei aller Kritik an ihm, mir geht halt unter, dass er in der ersten Saison relativ ordentlich getroffen hat.
Sechs Tore
und davon super viele wichtige Dinge. Das darf man halt auch nie vergessen. Ne? Dortmund-Sieg, in Bremen gepunktet, dank ihm gegen Augsburg gewonnen und. Das sind so Sachen, bei aller Kritik an ihm, der ist jetzt auch nicht der wird kein Weltklasse-Stürmer mehr, wird auch kein, weil weiß ich, 10 bis 15 Tore-Stürmer in der Bundesliga. Aber bei aller Häme muss man das halt auch immer dazu erwähnen. Und jetzt am Samstag hat er es halt sehr, sehr ordentlich gemacht.
Das und außerdem Nachricht. Ist ein Zeichen dafür, meiner war ja draußen.
Ja.
Da hatte ich ja gehofft, vielleicht spielt der Obuz mal, weil er dann auch so Tempo und Tiefe
reinbringt. Da haben wir drüber gesprochen. Ich fand die Idee eigentlich ganz spannend.
Genau, aber daran sieht man ja vielleicht auch, dass Struber meint, dass die noch deutlich weiter weg sind von der Startelf als ein Tigges. Und Tigges hat ja dafür gesorgt, dass Downs halt nicht mehr der erste und einzige Anläufer ist, gerade gegen diese physisch Starken. Ja. Und jetzt hat man auch gesehen, Downs hat davon auch profitiert, mit einem Mann an seiner Seite.
Ja.
Also
ja,
das ist das, was bei Downs tatsächlich auffällt. Der, also auch körperlich, also nicht nur vom Anlaufen her, aber auch körperlich, ist er nicht der Stoßstürmer. Das war er auch nie, das Klasse, der ist eher so ein hängende Spitze, obwohl das mit dem Körper halt so eher komisch rüberkommt.
Ja.
Aber der profitiert massiv davon, wenn um ihn einer rum ist, auf den die hohen Dinger fliegen und der sich da reinwirft.
Hast du ja selbst letzte Woche gesehen, als Lempele reinkam, die Viertelstunde.
Ja,
ne?
Ist das eben. Und deswegen, ja, also man hat eine neue taktische Option dazu gewonnen und also ich glaube, das Zeichen in die Mannschaft ist vor allen Dingen, Tigges war jetzt in letzter Zeit eher abgeschrieben. Du kannst dich da jederzeit wieder reinarbeiten. Und ich bin nicht beim Training, ich kann es nicht sagen, aber wenn das über Trainingsleistungen so funktioniert, dann ist das auch ein Zeichen in die Mannschaft, ey, Leute.
Naja, wird ja einen Grund gehabt haben, dass
so er ihn spielen abgefahren.
Lassen. Und genau. Er hat ihn ja auch durchspielen lassen, ja, weil er gesehen hat, dass es funktioniert. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal weitergehen. Der FC hatte natürlich auch ein kleines bisschen Muzzle. Oder bewertet ihr dieses Tor, das 2:1, war das für euch okay? Oder haben wir da Glück gehabt, dass da nicht abseits gepfiffen wurde?
Ist halt Regelwerk, dass man da nicht... Also klar, war eine Fehlentscheidung vom Schiri, aber ich weiß nicht, warum das so ein Riesenthema danach war, weil das wurde noch nie vorher abgepfiffen. Wenn Ecke ist, ist Ecke.
Ja, also das ich fand halt auch... Also
der war so klar am Abseits, dass man sehen sollte.
Es ist noch nicht mal eine Fehlentscheidung. Nein, es ist halt kein Abseits. Er greift halt aktiv nicht ein. Ich persönlich, ich spiele in der Abwehr, ich finde das furchtbar, weil... Du kannst ja nicht einfach auf Verdacht den Ball durchlassen und sagen, ja, okay, der steht halt wahrscheinlich einen Meter im Abseits, ich verteidige den Ball jetzt nicht,
sondern
du bist halt im Spiel drin und du verteidigst
ihn. Bist ja in der Aktion
auch. Genau. Und das Regelwerk ist so gestaltet mittlerweile, dass man versucht, den Offensivleuten viel mehr Freiheiten zu geben, die man früher nicht hatte. Ich finde das Regelwerk schlimm, aber es ist halt kein Abseits. Es ist kein aktives Abseits. Er greift nicht aktiv ein oder steht im Weg oder was auch immer. Dementsprechend ist es kein Abseits. Ich fand es halt komplett krass, wie der Kommentator auf Sky das 20 Minuten lang so behauptet hat. Naja. Nach der Halbzeit rauskam und direkt gesagt hat, ja, der DFB hat sich gemeldet. Laut Regelwerk ist das so. Dann aber in der Pressekonferenz wieder das Thema aufkommt und keiner sich traut, dem Trainer halt einfach von Braunschweig zu sagen, nee, Leute, also der hat gesehen, dass das Abseits ist. Der hat es gesehen. Es ist also, dass er, wenn der eingreift, im Abseits steht. Er greift halt dem Regelwerk nach nicht ein. Ich persönlich finde diese Regel nicht klug. Das ist dasselbe Spielchen wie mit wann wird aus passiv aktiv, wenn der Gegner am Ball war oder sowas. Aber es wird halt super oft nicht, also es wird halt selten gepfiffen, sowas. Und dementsprechend verstehe ich die Aufregung darüber nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass auch nochmal 3 Aktionen danach kommen oder sowas Torwart, der den Ball fallen lässt. Also dementsprechend, ja.
Also ich denke,
ich fand eher, dass wir Glück hatten, dass wir in der letzten Situation uns das Ding nicht noch fangen.
Also da gab es ja vorher noch den Zoff zwischen den beiden. Da dachte ich noch, jetzt haut der den auch noch rein.
Ja.
Also ich hatte den schon drin gesehen und dann hat er sich zum Glück noch so ein bisschen abgewendet und ging knapp vorbei. Das wäre halt auch, klar, dann 2 Punkte weniger, das hätte schon wehgetan. Und
zur Wahrheit wird Glück ja auch, gehabt. Auch wenn die zweite Halbzeit schlecht war, musste vorher trotzdem Deckel drauf machen. Also Downs
hat das natürlich, Riesending. Downs hat er das Riesending.
Hübers hat das Riesending, wo er auf der Linie klärt, dann hat
Pacarada den
Lattenknaller. Da hast du ja auch gemerkt, das ist immer die Phase, und das zeichnet den FC irgendwie aus, auch wenn sie schlecht spielen, das war auch so gegen Elversberg, hast du ja auch angemerkt, so ab der 70. 75. werden ganz viele Mannschaften
sind platt.
Und das ist der FC halt nicht. Vielleicht kann man auch sagen, die machen halt vorher nichts. Aber,
das hast du jetzt gesagt.
Nee, aber trotzdem, das merken wir ja dann, dass die dann immer wieder aufkommen, der Phase. Und gut, das am Ende, klar, ist scheiße, aber es wäre halt so ein Lucky Punch gewesen. Ja. Und Gott sei Dank war er nicht drin. Den hatten wir am Anfang der Saison aber auch oft genug gegen uns.
Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Wenn du Düsseldorf denkst, wenn du...
Das ganze Magdeburg-Spiel.
Oh Gott, das ganze Spiel. Ja. Vergessen wir das. Also man kommt ja ein Rückspiel. Dauert nicht mehr
lang. Selbst Hannover mit spätem Eigentor.
Deswegen, das ist auch völlig... Also es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, so, wir lacken uns durch die ganze Saison.
Eben, und so ein langes Ei und so ein Kopfball. Und das kann halt immer noch mal passieren.
Nö, also am Ende ist es auch Qualität. Qualität, ohne Zweifel, haben wir ja schon gesagt. Also die individuelle Klasse macht es am Ende wahrscheinlich aus. Letzte Woche der Ljubicic-Schuss, ne? Also den kriegt auch nicht jeder so hin, gewollt, den so schön ins Eck zu setzen. Ja. Also,
und man muss dazu sagen, defensiv hast du halt auch die individuelle Qualität. Bei aller Unterlegenheit, die wir im zweiten Durchgang bis zur 80. Minute hatten, oder bis zur
75. Minute. Du hast ja nicht wirklich
was zugelassen. Du hast halt einfach, also es war jetzt nicht so, boah, die kriegen jetzt einen Schuss nach dem anderen und Schwäbe steht da und hat schon den Schaum von den Handschuhen runtergeschossen, sondern am Ende ist es halt einfach, wir lassen relativ viel in der eigenen Hälfte zu, aber im eigenen 16er wird das größtenteils sehr konzentriert wegverteilt.
Also ich denke, so die ganz großen Highlights sportlich und vor allen Dingen fußballerisch, die verwahren wir uns wahrscheinlich jetzt für den DFB-Pokal auf. Da reden wir natürlich gleich auch noch mal intensivst drüber, weil was sollen wir jetzt noch lange über Braunschweig reden? Ich denke, das Spiel ist jetzt auch abgehakt. Gut, dass wir es gewonnen haben. Ganz wichtig, Tabellenführung. Wir haben also ganz nebenbei, tut ja auch ganz gut. Und so ein kleines bisschen ist ja die Tabelle jetzt auch in Bewegung. Also es setzt sich schon ein bisschen ab. Du hast zwar immer noch vier, die dahinter hängen, aber viel mehr auch nicht mehr. Danach kommt schon das erste kleine Gap. Also so, das tut natürlich gut, wenn du diese Siege halt immer holst.
Ja, also das, deswegen, Das ist halt einfach, du musst, es fragt am Ende, also da zahle ich auch gerne hier irgendwie 5 Euro ins Phrasenschwein, es fragt am Ende halt absolut gar keiner nach, wie du aufgestiegen bist. Also es sind schon Leute in Schönheit gestorben, deine Liga. Es sind Leute gestorben, die richtig schlecht Fußball gespielt haben. Aber wenn du am Ende deine, was weiß ich, 60, 62 Punkte auf dem Konto hast, ne?
Kannst dich noch an die spielerischen Galas unter Friedhelm Funkel
Aufstieg
erinnern? Genau, ich auch nicht.
Genau das meinte ich eben. Wir sind einfach, oder halt auch unter Christoph Daum, wo du einfach gesagt hast, ja gut, wir haben halt so viel individuelle Qualität auf dem Platz, das wird sich schon irgendwann auszahlen. Und dann einfach alles Mögliche nach vorne getrümmert, bis Novakovic halt das Ding gemacht hat.
Ja.
Deswegen, es ist auch nicht angenehm, in der zweiten Liga zu spielen. Ne? Das ist halt auch ein Fußball, wo ich der Meinung bin, da ist mit Entwicklung und jetzt so was in der ersten Liga halten kann, auch immer schwierig. Wenn du in jedem Spiel der Favorit bist, in jedem Spiel der Gegner im Zweifel das Ding halt 700 Meter lang nach unten irgendwo hintritt, das ist halt nicht geil. Wir spielen jetzt beim SC Freiburg und die wollen auch einen netten Ball spielen, sondern ja, da gibt es auf die Klötze und es wird halt viel lang und hochgeschlagen. Das ist halt schwierig, da was zu entwickeln.
Haben wir ja am Anfang da redet der Abwehrspieler, ne?
Also ich finde, es ist auch interessant so zu spielen, nur es ist halt schwierig. Und man sieht ja auch, also Diskussion gab es ja nach dem Spiel, sieht halt auch, ja, also klar, wäre schön, was zu entwickeln und viel, viel Ballbesitz zu haben und so. Hatten wir am Anfang der Saison, hat nicht so geil funktioniert. Und dann hatten wir auch, gibt es in Köln auch einfach die Geduld nicht dafür. Ne? Also man muss jetzt sehen, wir sind Erster mit demselben Trainer, den ich sag mal so 80% der Leute nach Paderborn am liebsten rausgeworfen hätten. Und auch, es hätte ja auch gute Argumente dafür gegeben, muss man halt auch sagen. Nur halt, das muss man auch immer verinnerlichen. Kann natürlich immer sehr viel von Entwicklung und dies und das sprechen. Ich glaube, da nehme ich auch mich nicht aus. Wenn du dann 3-4 Mal auf die Nuss bekommst und es sieht in dem Moment halt nicht gut aus, sind wir die Ersten, die da stehen und sagen, na, jetzt muss man aber auch mal defensiver spielen oder was oder ähnliches. Deswegen, das ist eine eklige Liga für sowas.
Ja, da hat auch gerade, glaube ich, der Jim Decker, ein Kicker, der ja auch schon hier zu Gast war, praktisch diesen Tabellenführung des FCs versucht zu erklären, glaube ich, indem er auch klar gesagt hat, hey, die spielen nicht besonders doll, aber irgendwie, das zeigt halt auch, wie diese Liga ist.
Natürlich.
Also das ist das.
Und das ist ja genau das, du
sagst, kriegt diesen Tabellenführer, den sie verdient hat.
8 Siege aus 10 Spielen und das hatten wir auch vor dem Rückrundenstart gesagt, wenn du so beständig weiterpunktest, dann wird die Lücke irgendwann bei Spieltag 25, 27 auch richtig aufreißen. Mhm.
Ja.
Also dann hast du den Vorsprung.
Ja, es kommen dann halt super viele direkte Duelle, also nicht nur für uns, sondern für die anderen auch. Da kann nicht jeder immer permanent punkten. Und das hat sie, die Phase hat sie auch, da haben wir halt nicht
gepunktet
in der Hinrunde.
Ja.
In der Phase so zwischen Spieltag 7 und 12, wenn du da halt konsequent weiter halbwegs vernünftig punktest und die jetzt hat sie die Grundlage dafür, die hatten wir am Anfang durch den zumindest ergebnistechnisch ziemlich verkorksten Saisonstart nicht. Dann geht die Lücke, dann holst du dir da eine 4-6 Punkte Vorsprung und dann kannst du auch was befreiter angehen, glaube ich, das Ganze.
Lass uns hier einen kleinen Break machen. Wir würden nämlich ganz gerne oder sollten auf jeden Fall über die Transferperiode, das Ende ist jetzt der Deadline-Day, war jetzt, so genannte, also ich finde diese Bezeichnung immer ein bisschen komisch, aber gut. Jetzt haben wir also 4 mittlerweile. Also im Gegensatz zur letzten Woche, als Marc Merten hier war, haben wir uns nochmal verdoppelt. Wir haben ja letzte Woche noch gesagt, eigentlich brauchen wir keinen zweiten Torwart. Holt der FC natürlich einen neuen Torwart. Ne? Also darüber können wir diskutieren und natürlich auch über den Stürmer Rondic, Imad Rondic, der jetzt noch ganz kurzfristig dazugekommen ist. Also jetzt haben wir also Yusuf Gazibegovic, Joel Schmidt, Innenverteidiger, Torhüter Antonio Ricciopi, wie immer er sich ausspricht. Oder?
Ich glaube, ja.
Imad
glaub,
Rondic Anthony, für den Sturm. Aber, Anthony. Wir lernen das noch. Bleiben wir aber erstmal bei Rondic, weil das ist ja, glaube ich, das, was alle unbedingt haben wollten. Den Stürmer schlechthin.
Die neue Nummer 27.
Ja, die neue, der kriegt die 27, die hat, durch Davy Selke berühmt geworden
ist. Hat man sich schon aus Anthony Modest. Köln haben wir jetzt schon gemeldet dazu?
Noch nicht, aber der ist ja, glaube ich, heute bei Intercity FC in der dritten spanischen Liga gelandet. Also da kommt bestimmt noch was. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Also ich lese mal ein paar Daten von Rondic vor, weil ich glaube, das ist der, auf den wir uns zuerst konzentrieren. 1,90 Meter großer Angreifer, typischer Boxstürmer, wie man sagt, hat 1,3 Millionen Euro angeblich gekostet und Vertrag bis 2029. 18 Einsätze in dieser Saison, 9 Tore, 2 Vorlagen. Seit Sommer 23 bei Lodge, da kommt der her, wie Jeff Lodge, insgesamt 55 Mal zum Einsatz gekommen, 16 Tore, 5 Assists. Jo, ist das der Killer, den wir brauchen, oder ist es derjenige, der sich hinten anstellen kann und als Alternative kommt? Was sagst du zum Transfer?
Nicht unwichtig ist ja sein Alter, ich glaube, der ist 25, ne? Also da ist ja noch ein bisschen an Wegstrecke, was auch so Entwicklungen angeht. Liegt ja auch noch vor ihm und wie du sagst, in der Saison jetzt sehr treffsicher gewesen, also er kommt mit einem sehr gesunden Selbstvertrauen schon mal nach Köln. Ist jetzt keiner, der von irgendwo von der Bank verpflichtet wird oder sonst was, das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, aber man muss natürlich sagen, kommt aus keiner Top-Liga, das ist vollkommen klar. Und ich glaube schon, dass es eher so ein Typ ist, der jetzt in diesem halben Jahr schon immer wieder von der Bank kommen soll, aber jetzt nicht der komplette Heilsbringer ist. Der soll halt der sein, der eine vernünftige Alternative darstellt, die halt zum Steffen Tigges auch lange Zeit nicht war. Mhm. Und dann finde ich in Relation dazu die Ablöse und alles vollkommen noch im Rahmen. Also dafür, dass es auch so ein sehr später Transfer war. Ich finde, das wirkt jetzt nicht so komplett überhastet, wie man es
aber vielleicht. Bei Schmidt hast du es ja angedeutet.
Genau, ich finde, da war es so, also du zahlst 2,5 Millionen für einen Abwehrspieler, der auch noch nie aus der Schweiz rausgekommen ist. Also es kann sein, dass er das noch wert ist. Mhm. Ich fand, er hat auch schon Anlagen gezeigt, aber zum Beispiel bei dem, dem man die größten Vorschusslorbeeren mitgebracht hatte, dem Gazibegovic, da merkt man schon, dass er arg fremdelt noch. Ne?
Ja.
Also unterm Strich zu Rondic zurückzukommen.
Ja, genau. Wir nehmen uns die Zeit.
Ja, ich kann mir, ja, es wäre jetzt unseriös zu sagen, das ist eine Bombe oder das ist keine Bombe, ich habe noch nie spielen sehen, aber ich glaube, so reine Profil spricht mich an. Und ich habe die Hoffnung, dass er, wenn er jetzt langsam rangeführt wird und auch über die Teilzeiteinsätze etwas versprühen kann, dass er schon vielleicht nur ein Mosaiksteinchen sein kann, dass man aufsteigt und sei es nur, dass er noch 3-4 Tore macht.
Also ja, ich glaube, genau der Punkt ist ganz gut, um anzuknüpfen, ein Mosaiksteinchen. Ich glaube, das Anforderungsprofil, das wir gesucht haben, war nicht das easieste. Ne? Ich bin definitiv kein großer Freund von Dr. Christian Keller, aber das Anforderungsprofil war also, eigentlich findest du im Winter keinen, der Nummer 1 Stürmer ist, der auch über den Sommer hinaus der Nummer 1 Stürmer sein soll. Das ist schon mal klar. Dann hast du die Wahl zwischen, holst du dir so eine Kategorie wie Tabakovic oder sowas, wo du sagst, der ist zwar nicht der Stürmer in der Bundesliga, der dich rettet, aber der ist jetzt für die Zweitliga-Saison der Nummer 1 Stürmer.
Und der muss auch dann
spielen. Der muss dann auch spielen. Der muss dann halt auch spielen. Der will auch spielen. Der setzt sich nicht auf die Bank, ja. Und ist die 3. Oder holst du wen, den du bringen kannst, der aber eher hinter Lemperle und Downs auf der Bank sitzt. Weil bei allem, wir brauchen einen Stürmer und wir suchen einen Stürmer, man versucht da, also gerade aus Fansicht wird da häufig die Quadratur des Kreises gefordert. Da kriege ich wieder zu hören, wir brauchen auch einen offensiven Mittelfeldspieler, einen Kreativspieler. Soll aber gleichzeitig Marvin Obus genug Einsatzzeit bekommen. Also man will Nummer 1 Stürmer, aber Down sitzt mir auch schon zu oft auf der Bank. Wieso bringt der den nicht? Und so, das alles zusammen funktioniert ja nicht. Das müssen wir ehrlich sein. Und ich glaube, Rondic ist Bretagne, wäre auch so ein Typ gewesen, der zumindest das Anforderungsprofil erfüllt, dass er im Zweifel auch auf der Bank sitzen kann. Aber auch dem Team was gibt, was es so nicht hat. Also bei Bretagne wäre es halt eine unfassbare Kopfballstärke gewesen, die er in der zweiten Liga schon nachgewiesen hat. Bei Rondic ist es, dass er eine Körperlichkeit mitbringt mit 1,90, mit ein bisschen bulligerem Körper, das Downs nicht hat. Wir haben eben drüber geredet. Ich glaube, so ein Stürmertyp täte ihm daneben sehr gut. Tigges hat das am Samstag ordentlich gemacht. Aber natürlich brauchst du auch wen, der ein bisschen mehr Killerinstinkt hat wahrscheinlich. Mhm. Und in dieser Saison hat er das in Polen gezeigt. Das ist, glaube ich, nicht eine Liga, die jetzt unbedingt auf dem Niveau selbst der zweiten Bundesliga ist. Gerade was Spieltempo anbetrifft, ich glaube, das wird der große Knackpunkt sein. Bei Gazibegovic bin ich da ein bisschen überrascht, weil er in der Champions League aus meiner Sicht schon gezeigt hatte, dass er das kann. Aber bei Rondic wird es natürlich darüber gehen. Der ist jetzt Ende Januar gekommen, oder Anfang Februar sogar, dank der Transferperiode. Der wird ein paar Kurzeinsätze bekommen und dann wird man sehen, wie gut er ankommt. Und auch da, ich gebe bei sowas, ne, wir haben über Gazibegovic geredet, ne, wir brauchen auch alle ein bisschen Zeit, da reinzukommen. Ne? Man kann an einen erinnern, den hat man hier schon zum Teufel gewünscht, nämlich Milivoje Novakovic, der auch nicht so wirklich gut gestartet ist als Stürmer. Es gibt Positionen, da ist es leichter reinzukommen und es ist schwieriger reinzukommen. Und ich glaube, Mittelstürmer ist so ein Punkt, wo man sagt so, wow, das kann sehr, 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 sehr schnell funktionieren oder halt es braucht eine Zeit. Und ein guter Punkt ist, dass er 25 ist. Mhm. Ich glaube, auch da ist als Stürmer, man merkt ja jetzt selbst bei Downs, wie gut ihm das halbe Jahr tut, dass er spielt. Eine Entwicklung, dass du natürlich eine gewisse Ruhe, eine gewisse Selbstverständlichkeit brauchst. Und ich glaube, das ist, also man hat ja jetzt auch nicht unfassbar viel investiert, das muss man halt auch sagen. Ja, und für ich glaube, Nationalspieler vom Balkan gibt es, glaube ich, immer irgendwo einen Markt, wenn man ihn wieder, also weil er sich als nicht tauglich herausstellen sollte. Von daher.
Er ist jetzt auch Bosnier, also das heißt, wir haben jetzt eine bosnische Fraktion, ne? Also der Dritte jetzt damit, wenn man, Hussein Basic ist ja Deutsch-Bosnier, wie man so schön sagt, aber ist halt auch Bosnier, bosnischer Nationalspieler. Jetzt muss ich ganz blöd fragen, ist der Rondic eigentlich Nationalspieler? Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm.
Ich meine, nur U21 hatte er gespielt, aber bisher noch nicht nominiert, meine ich.
Okay. Ja, also ich glaube, oder mal nominiert worden
oder konnte nicht. Oder ohne Einsatz bisher noch.
Ja, da hätte ich noch ein bisschen besser recherchieren dürfen, aber gut, es ist ja letztendlich dann unser neuer Stürmer. Ich bin mal gespannt. Ich war halt auch schon ein bisschen überrascht, dass das jetzt so ein Stürmer war, wo ich jetzt mal behaupten würde, der war jetzt nicht auf einer Shortlist schon seit 3-4 Monaten. Den hat man relativ kurzfristig noch dazugeholt, oder?
Ich weiß nicht, aber also zumindest nicht in der Öffentlichkeit auf der Shortlist. Ich glaube schon, dass er beim FC, also es kommt ja auch immer auf Verfügbarkeiten an. Ne? Ich glaube, man hat sich schon ziemlich auf Bretagne eingeschossen, das muss man auch sagen. Der dann ja doch nicht frei wurde und jetzt auf einmal
trotzdem nicht spielt.
Ja, jetzt hat er einmal, glaube ich, mal von Beginn an gespielt am Wochenende gegen RB Leipzig. Ja, schwierig. Aber ja, ist jetzt auf jeden Fall nicht der, den man jetzt im Schaufenster hatte und sich gedacht hat, so wow. Also selbst ich habe bei transfermarkt.de durchgeklickt und mal überlegt, wer könnte denn so Stürmer 3 oder 1,5 sein sozusagen. Also ihn hatte ich auch nicht auf der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ein Kollege hat irgendeinen Finnen aus der polnischen Liga entdeckt, der ganz interessant war, aber ihn nicht. Aber trotzdem, wenn man so spielt, dann guckt man ja vielleicht, was ist in den Nebenligen so los und wer hat da in der Saison eine gute Trefferquote, auch noch ein gutes Alter. Ja gut, aber andererseits, welchen Stürmer willst du vor 5 Monaten schon auf der Shortlist haben? Also es ist halt auch, hatten wir schon ein paar Mal, also ohne den Keller jetzt komplett zu verteidigen, ist halt auch wirklich eine schwierige Position, plus...
Ja, dass es schwer ist, haben wir, glaube ich, schon sehr oft erwähnt.
Aber, ja gut, aber das Ergebnis...
Niemand hat es schwerer als erstes.
Aber das Ergebnis spricht jetzt erstmal für sich, finde ich. Also man kann als Minus sagen, klar, ihm fehlen jetzt 3 Wochen mit der Mannschaft und das Trainingslager, aber das wird mir auch ein bisschen zu hoch gehangen, die 5 Tage in Spanien, weil man hat ja gesehen, dass spielerisch nicht allzu viel dabei rausgekommen ist.
Ne? Ja, das ist eher, glaube ich, das Zwischenmensch,
genau, wie man sich kennt. Aber daran siehst du wenn vielleicht auch daran gedacht wurde, sind schon 2 Bosnier mit dem Team, dann hat er direkt einen Anschlusspunkt mit Gazibegovic und Hussein Basic. Also,
Ich bin ja jetzt auch so gespannt. Ne?
Ja, ist auf jeden Fall neugierig. Also, es ist, glaube ich, eher eine Wundertüte als
Wundertüte.
Nur auch da ist wieder, ne, also ich glaube, Keller hat den Satz gesagt, so aller. Also Chris, die Leute halt nicht von der zweiten Liga überzeugt und die Ausgangslage war ja jetzt auch nicht so geil. Der FC ist mit 6 Punkten Vorsprung Tabellenführer, die steigen zu 100% auf, sondern die Leute haben natürlich auch, keine Ahnung, die Berater sind auch nicht dumm, die haben gesehen, was mit dem HSV die letzten Jahre passiert ist und sowas und dann kann halt, ne, wir haben oft genug erlebt, wie Karrieresackgassen funktionieren, wenn du mal irgendwo hingewechselt bist oder sowas und auf Leihbasis jemanden zu holen, der vielleicht dann nur Nummer 3 ist, ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, das zwingend sein muss. Mhm. Es ist kein richtig geiles Marktumfeld. Ich muss aber auch sagen, man hatte aber auch genug Zeit, jetzt es abzuklopfen. Ne? Also klar hast du Sachen, wo sich's kurzfristig ändert, wie bei Bretagne, wo der Trainerwechsel kommt oder so. Sport ist immer so, aber es wirkt schon so, als ob man jetzt nicht Lösung B direkt an der Hand hat im Vergleich zum Plan A. Und das, ja.
Ja, am Ende ist ja geliefert worden, also 4 Transfers sind ja am Ende doch geworden. Und was die also praktisch die Hohlseite angeht, die Abgabeseite, werden wir vielleicht auch noch mal kurz besprechen. Da möchte ich aber trotzdem jetzt mal, weil zu Rondic haben wir jetzt alles gesagt, wir warten mal ab. Eine Sache konnte ich natürlich noch fragen. Wie ist das bei euch angekommen, dass er sich angeblich weggestreikt hat oder zumindest das angedeutet wird? Der ist das wieder halt, so ein Mediending? Oder
wollte halt unbedingt zum FC.
Ja, also gut, eigentlich sehr sympathisch. Das
ich finde das grundsätzlich immer schwierig. Es ist in diesem ganzen Business immer schwierig, was der eine sagt, was der andere sagt. Wahrscheinlich hat man ihm versprochen, wenn das Angebot im Winter kommt, kann er gehen oder bei der Summe. Und dann war halt Freitagabends das Spiel. Und dieses Spielchen, da kann er einfach sagen, das Spielchen spielen halt beide Seiten komplett, ne? Immer. Mhm. Das ist dann auch so, ja geil, wenn ich ihn verkaufen will, spielt er halt Freitagabend nicht. Wenn ich ihn aber noch behalten will, der will aber weg, ja, natürlich spielst du Freitagabend noch das Spiel. Mhm. Oder als Spieler dann auch sagst, so Freunde, nee, es gibt noch 3 Tage bis zum Wechsel. Wenn ich mir jetzt nur einen Muskelfaserriss zuziehe, der irgendwie 3-4 Wochen dauert, könnte dieser Transfer halt Geschichte sein, weil der Verein natürlich einen braucht, der in der Rückrunde funktioniert. Und ja, also ich glaube, in dem Business macht sich irgendwie jeder die Hände schmutzig. Am Ende muss er auf dem Platz liefern. Ich glaube, charakterlich.
So ist halt das Business, Punkt.
Ja, charakterlich kann man so sagen.
Das war auch vom Verein oder vom Präsidenten selber, das via sozialer Medien auszutragen. Also es war, wenn dann ja von beiden Seiten ein falsches Spiel. Also
ist dasselbe wie bei Sion ja auch. Also keine Ahnung. Wenn du als Präsident vor die Kamera trittst und halt x Details über diesen Transfer, was der FC da gemacht hat, hatten wir ja bei Ljubljana ja auch. Das ist halt nie seriös, wenn du auf einmal anfängst, irgendwelche Interna auszuplaudern, ohne den Druck zu haben. Das ist halt einfach Pokern. Und da haben sich beide Seiten, glaube ich, jetzt nicht so wirklich astrein verhalten, würde ich mal sagen.
Hinterher redet sowieso keiner mehr drüber. Ist jetzt Geschichte.
Milivoj Novakovic hat sich auch weggestreikt.
Das stimmt. Litex Lovic. Warum ich mir das gemerkt habe, weiß ich nicht.
Aber Platz im Hirn ist für die
wildesten unnützes Dinge. Wissen. Ja.
So andere falls du das mal bei der Wer wird Millionär Millionenfrage hast,
dann
werden sie alle blöd gucken.
Ja, du direkt so. Die fragen dann wahrscheinlich noch dem Jugendverein von Florian Wirtz. Aber gut, das muss ja jetzt hier kein Thema sein. Obwohl wir natürlich auch gleich darauf noch kommen. Der zweite Torwart, weil wir auch letzte Woche das so intensiv hier besprochen haben mit Marc. Jetzt ist es dann doch noch jemand geworden, Raciopi.
Ja, Gott sei Dank. Also ich hatte ja...
Du fühlst dich wohl dabei, ja?
Ja, weil wir hatten ja schon eigentlich alle letzte Woche Bauchschmerzen mit dem Gedanken daran, dass Philipp Pentke da auf der Bank sitzt, wo man sich ja auch fragt, wieso wurde der Mann dann überhaupt für 2 Jahre mittlerweile schon geholt, wenn man weiß, dem traut man auch nicht die Bank in der zweiten Liga zu. Finde ich schon schwierig. Und ich war echt überrascht, also außer das letzte halbe Jahr, wo er jetzt bei Hull City halt nicht gespielt hat, ist das schon so ein, ist jetzt kein typischer...
Ey, der hat ein Profil wie Schwäbe.
Er ist Meister
geworden, genau wie Schwäbe in Dänemark, er ist Meister in der Schweiz, zweimal.
Sogar ein paar Champions-League-Einsätze gesammelt, vorher auch schon zweite französische Liga, ist jetzt für mich nicht der ganz klassische Torwart, der sich über den Sommer hinaus auch auf die Bank setzen will. Also jetzt, ich glaube, für die Situation auf jeden Fall, weil er, glaube ich, sehr enttäuscht ist aus England und jetzt froh ist über einen Tapetenwechsel, jetzt muss er erstmal reinkommen, Schwäbe liefert, ja, alles gut. Aber so generell ist das vielleicht schon so ein Transfer, wenn man Kessler glauben mag, dass man ihn ja auch schon im Sommer auf dem Schirm hatte, vielleicht schon auch so mit Blick auf Sommer, dass man da nochmal so einen kleinen Konkurrenzkampf eröffnet.
Ja, und es ist natürlich aus meiner Sicht auch ein klares Zeichen an Marvin Schwäbe, dass die Chose, die er im letzten Sommer abgezogen hat, im nächsten Sommer halt erstmal so nicht funktionieren wird.
Stimmt,
ja. Weil, also wir müssen nicht drum rumreden, wir hatten im letzten Sommer 2 Torhüter, die beide nicht beim ersten FC Köln ins Tor gehen wollten in der zweiten Liga, die beide weg wollten mit Jonas Urwig, mit Marvin Schwäbe. Dass der Verein keinen neuen Torwart verpflichten konnte, also im Zweifel hätte es halt mit Pentke und Köpping da gestanden. Ne? Ja, natürlich ein Weltklasse-Torwart, den hätte ich auch gerne mal gesehen, nur für 2 Wochen oder so. Aber nee, ist halt schon, ich finde das schon, schon ein Zeichen. Also, keine Ahnung, von der Vita her ist das definitiv kein klassischer Zweitliga-Zweiter Mann. Ich weiß trotzdem nicht, warum man, gut, man kann jetzt sagen, Köln ist schöner als Hall, weil man die Ersatzbank dort gegen die Ersatzbank hier tauscht.
Kellers Verhandlungsgeschick.
Hallo. Aber sehr gut, sehr gut motiviert, den Mann.
Ja, er will mich triggern.
Sehr gut motiviert, den Mann offensichtlich. Nein, aber grundsätzlich ist das vom Profil her ein Torwart, den du selbst bedenkenlos in der ersten Liga ganz durchstellen könntest. Der ist, was weiß ich, vierter, fünfter Torwart der Schweiz gewesen. Und ich glaube, die Schweiz war in den letzten Jahren jetzt nicht das Land mit den absoluten Fliegenfängern,
nee, würde ich mal behaupten. Kann man nicht behaupten.
Wenn man gesehen hat, wer da in der Bundesliga alles im Tor stand. Von daher scheint er auf jeden Fall was zu können. Frage ist halt einfach, wie sich beide Seiten das vorstellen. Also ich glaube, man hat beim FC nicht vergessen, wie Schwäbe agiert hat und wie auch, glaube ich, wenn man so unter der Hand hört, beratertechnisch beim FC aufgetreten wurde. Dementsprechend glaube ich nicht, dass man ihm so eine carte blanche gibt und sagt, klar, du bist jetzt der Aufstiegstorwart, wenn wir aufsteigen sollen.
Weil das, glaube ich, auch beidseitig war.
Ja, ja, klar, natürlich. Ich glaube, wie gesagt,
nicht nur von Schwäbe-Seite.
Ja, aber ich glaube halt, wenn man, ja, so wie man hört, am Geistbock einem bewusst intern an der Außen gibt, über Berater und so, was Ansprachen anbetrifft, dann glaube ich, ist man schon, also es ist eine schwierige Situation für den Verein gewesen, aber auch für Marvin, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass man nochmal in die Position kommen will, selbst wenn es jetzt nicht klappt im Aufstieg. Man hat sich Kaufoptionen für den Mann gesichert. Das heißt, im Zweifel, wenn Marvin Schwäbe wirklich im Sommer sagt, er will unbedingt Bundesliga spielen, dann kann man halt zumindest diesmal sagen, ja danke, man hat jetzt einen im Verein, der seit 6 Monaten da ist, den man sich angucken konnte, der sich dasselbe hier auch angucken konnte und gut ist. Aber grundsätzlich einfach, also ich verstehe die persönliche Sicht des Transfers nicht so wirklich, war aber auch noch nicht in Hall, also kann auch nicht sagen, ob es da schlimm ist oder nicht.
Dafür wird es Gründe geben. Ne?
Ja, aber aus FC-Sicht ist das der richtige Deal gewesen, weil man einfach, glaube ich, ziemlich kostenneutral einen zweiten Mann auf die Bank setzen kann, wo man auch sagt,
ja. Also alles in allem sind das jetzt diese 4, die wir schon erwähnt haben. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich will auch die Abgabeseite nochmal kurz besprechen. Jonas Obi, klar, ist bekannt. Maximilian Schmidt zu Erzgebirge Aue und Maiko Weschenbach weckt, was viele bedauern, zum KSC. Dazu natürlich die bereits bekannten Sages Adamyan, Florian Dietz, Rasmus Carstensen und Elias Bakatokanda. Und die 4, die wir gerade schon besprochen haben. Ihr dürft jetzt mal eure Schulnoten verteilen. Wie bewertet ihr insgesamt die Transferpolitik des 1. FC Köln im Winter, soweit man sie jetzt bewerten kann?
Boah, das finde ich jetzt schwierig, weil...
ja, du hast mich doch gerade getriggert. Also jetzt
ja, okay, also dann gebe ich aber mit so Halbnoten, ja.
Wie
man es aus dem Kicker kennen, wir sagen, für die Zugangsseite gebe ich Stand jetzt. Also wenn du mich vorher gefragt hättest, welche Position würdest du dir wünschen, dann wurden diese abgedeckt. Und jetzt auch schon teilweise gezeigt, dass sie da sehr gut reinwachsen können oder schon fast reingewachsen sind. Ich finde, so ein Schmied passt da sehr gut rein. Da gebe ich Gazi Begovic fremdelt noch ein bisschen, aber ist so vielleicht die Sache mit 5er-Kette, 4. Ja, nein, egal. Lirum Larum, da gebe ich schon mal eine 2,5.
Ui, ja.
Und für die Abgangsseite gehe ich sogar noch einen Ticken höher und sage eine 2.
Okay.
Weil ich finde, dass dadurch die größten Bauchschmerzen, dass es diese, blödes Wort, Kaderleichen weitergibt, die man, wo man genau weiß, die haben überhaupt keine Perspektive mehr und die will man erstmal loswerden. Dass man die weiter durch die Rückrunde schleppt und dass es immer auch noch ein Diskussionsthema bleibt, warum ist Adamyan nicht im Kader, dann ist Dietz auch wieder nicht im Kader, obwohl noch ein Kaderplatz frei ist, Lirum Larum. Dann merkt man irgendwie, dass es spätestens da zu spät war, sich auch mal zu trennen. Und Gott sei Dank hat man es auch geschafft in den meisten Fällen, auch wenn es natürlich nur Laien sind, das muss man auch sagen. Also, aber trotzdem ist es der Fakt, de facto so, dass es die richtigen Entscheidungen sind bei allen. Bakatokanda hätte keine Chance auf Einsätze in der Rückrunde gehabt. Vielleicht nutzt er jetzt die Zeit in Österreich, um wirklich richtig ranzukommen. Ein Weschenbach, habe ich auch schon mal gehört, der hat sich so ein bisschen hängen lassen. Die Leistung in der Regionalliga war jetzt auch nicht so Bombe. Man hat sogar noch eine Weiterverkaufsklausel, wenn er wirklich beim KSC durchstartet, was ich für wirklich unwahrscheinlich halte, jetzt zumindest in der Rückrunde, dass er da direkt performt. Über Obi hatten wir schon gesprochen, ja. Finde ich eine 1A-Lösung, so wie es ist. Und Schmied war schon immer hinten dran und hatte gar keine Perspektive im Profikader.
Okay. Ja, gut begründet alles, kann man so sehen, kann man auch anders sehen, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie du es siehst.
Tatsächlich relativ ähnlich. Ich glaube, man hat, ich finde halt, man sagt immer, ja, habe ich eben auch gesagt, man hatte viel Zeit, diese Transferperiode vorzubereiten. Man hat aus meiner Sicht mit Gazibeovic eine Lösung geholt auf der Rechtsverteidigerposition, also wo man zwingend was tun musste, wo auch super viele gesagt haben, ey Thomas, was macht dieser Mann beim 1. FC Köln? Mhm. Was will der da? Also er hat, ich glaube, Sturm Graz hat auch in Dortmund gespielt in der Champions League, da hat er auf der linken Seite verteidigt und war einfach 60 Minuten brutal auffällig. Konnte das bis jetzt hier noch nicht so zeigen, aber ne, man verpflichtet einen Spieler ja auch nicht nur für die ersten drei Spiele, das muss man immer dazu sagen. Ansonsten, also ich würde halt auf der Zugangsseite auf eine 3 gehen, weil ich glaube, dass mit dem Stürmer dann doch etwas zu lange gedauert hat. Man auch nicht die 1A-Lösung bekommen hat, was man vielleicht nicht erwarten konnte, aber ich hätte mir da schon gedacht, dass man auf einer Position, wo man eigentlich ja seit anderthalb Jahren sucht, ein bisschen was, also nichts gegen Imad Rondic, aber halt irgendwas in petto hat, wo man jetzt denkt, wow, das hat sich jetzt schon ein bisschen gezogen. Abgangsseite bin ich auch so bei einer 3. Also ich glaube, Urbik, der Abgang, da haben das Beste aus einer nicht so geilen Hand gemacht, um im Pokern zu bleiben. Ja, die Laien, die Abgabeseite bei den Laien ist natürlich immer so, das verschiebt ein Problem eigentlich im Grunde genommen. Naja. Nur, ne? Man muss auch dazu sagen, ich kann auch keinem eine gute Note geben, der sage, Sadamian verliehen hat, weil er hat ihn halt auch leider geholt. und mit sehr großen Worten. Und ich kann ja in jeder Transferperiode nochmal nachfragen, ob sich das wirklich gelohnt hat. Das hat er ja gesagt.
Er wird jedes Jahr besser. Er wird jedes
Jahr. Ja, naja, gut, okay. Aber ja, man hat zumindest geschafft, dass man jetzt nicht so einen unfassbar großen Kader hat, der nicht mehr trainierbar ist, wo man auch wieder 4-5 Mann runtergeben muss zu 21. Und da ist das halt so, dass das den Leuten auf die Nerven geht, wenn da, also, keine Ahnung, Niklas Soldo ist ein guter Typ, reicht halt fußballerisch nicht. Aber ich glaube halt, dass wenn da nochmal 3-4 sind, die du eigentlich nicht einsetzen sollst oder sogar gar nicht darfst, die nur mittrainieren, dass das eine Mannschaft, also auch eine Nachwuchsmannschaft nicht gut tut. Von daher ist es gut, dass du zumindest viel hast machen können auf der Abgabeseite. Wir hätten noch einen Ticken mehr machen können, aber man kann die Leute halt auch nicht mit der Pistole am Kopf zwingen, dazu zu gehen. Oder in anderen Fällen halt beim FC zu bleiben. Das ist ja auch immer so die Sache.
Auch wieder so.
Dass die Leute denken, das wäre Gesetz, dass jeder natürlich für den 1. FC Köln brennt.
Ist das nicht so?
Nee. Ja, ist halt, Jens Kastrop ist ja zum Beispiel auch so ein Thema gewesen.
Da könnte man ja auch noch mal kurz.
Wo man jetzt auch überrascht ist, der wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Nicht jeder Profi oder nicht jeder Spieler, selbst wenn er beim FC in der Jugend war, selbst egal für wie viele Jahre, ich glaube bei Kastrop waren es jetzt 4 oder so oder 5 Jahre, ist FC-Fan und brennt dafür, für diesen Verein auf den Platz zu gehen. Die wollen Profis werden und manchmal ist es dann halt auch einfach egal wo. Und ja. Bei Kastrop bei allen sportlichen Qualitäten war es halt so der Fall. Also so wie ich gehört habe, auch mit dem Auftreten, als er 18, 19 war und sowas. Das ist dann, ja.
Aber man hat halt ja trotzdem nochmal die Möglichkeit, ihn zurückzuholen, als er ja Stammspieler war.
Und die Frage ist halt, ja, mit dem Zurückholen, ja, die gehören halt immer mehrere Parteien dazu, gehört auch dazu, dass der Spieler das möchte. Ne? Ich glaube, der hat halt bei Nürnberg, so wie ich gehört habe, dadurch, dass er ein relativ gutes Standing in Nürnberg hatte, auch gesagt, bevor ich mich beim FC im Zweifel wieder mal ganz hinten anstelle, kann ich hier weiter spielen. Ich finde das sogar als junger Mann eine relativ vernünftige Einstellung. Weil du halt sagst, so, mir geht Spielpraxis über alles. Man hat sich auch für ihn ausgezahlt. Am Ende kriegen wir noch ein bisschen was dafür jetzt und gut ist. Ich sehe halt bei allem, wenn die Kritik kommt, dass dasselbe wie bei Marvin Obus, für wen denn dann? Mhm. Also die Sache ist halt, klar hätte der hier vielleicht Spielzeit bekommen, nicht so viel wie in Nürnberg. Die Frage ist halt immer, für wen? Und dann hast du halt bei dem zum Beispiel, okay, dann kannst du schon mal Dennis Hussein-Basic aus der Gleichung streichen. Weil der wäre der Erste gewesen, der für ihn dann über Bord gehen müsste, was Spielzeit anbetrifft. Hätte er für Elias Skiri spielen sollen? Für Erik Martel? Für wen? Klar kann man sagen, Olesen, aber Matthias Olesen ist ein Schimpfwort gesagt, aber ist einfach ein Kaderspieler. Der ist Kaderspieler 18 bis 23, der beschwert sich nicht, der trainiert ordentlich, der, wenn er reinkommt,
solide.
Ist es der spielt nicht die Sterne vom Himmel, aber der ist so einer, wo du sagst, okay, kannst du auch mal 5 Minuten bringen. Das ist Jens Castrop halt nicht gewesen. Jens
Pokalheld, ne?
Ja, das kommt auch dazu. Wenn man das kleine, wenn das kleine,
wenn dieser Pokal,
wenn das kleine Double, wenn das kleine Double gefeiert wird, müssen wir Matthias Olesen denken. Das ist klar. Nein, aber das ist halt so, die Leute denken immer, ja, jeder Spieler, den müssten wir halten. Ich glaube, wenn wir das machen würden, hätten wir einen 57-Mann-Kader und keiner wäre zufrieden, weil er trotzdem nicht auf die Spielzeit kommt.
Ich glaube, nur bei Castrop ist es genau das, weil viele jetzt wieder zu diesen Mosern kamen, weil halt das die Positionen sind, wo man schon sagt, da hakt es dieses Jahr.
Ja, klar. Also man,
man
ich glaube, die Qualitäten
da,
hätte
da man gebrauchen können. Da bräuchte man mal die Ruhe im Mittelfeld und so.
Ja, wobei das ja, glaube ich, eher nicht so sein Ding war. Aber man hat die Dynamik, hat Kampfstärke. Das ist halt schon okay. Und man sieht ja auch, dass er hoch eingeschätzt wird, auch von anderen Leuten, die darauf gucken. Manchmal ist man halt einfach, und bei sowas halt war es meiner Sicht der Fall, zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ich glaube, wenn er jetzt beim FC 18, 19 wäre, würde er seine Spielzeiten bekommen, würde auch darauf kommen, nur
Tennis Steffen Baum war doch nicht sein Trainer.
in dem ersten Jahr unter,
ist klar.
Unter Steffen Baum war zum Beispiel, wäre es halt schwer geworden. Ist halt einfach so. Oder halt selbst unter jedem anderen Trainer.
Gut, machen wir da einen Haken dran. Ich muss natürlich auch noch mal eine Note verteilen. Wenn ich mir jetzt noch mal gucke, Yusuf Gazibegovic fand ich toll. Joel Schmidt macht für mich einen guten Eindruck, aber ich fand es einfach zu teuer. Ist einfach ein bisschen, das ist eher von einer 2 und einer 4. Eine Raciopi, guter Transfer, finde ich, passend. Und Rondic ist so ein bisschen die Wundertüte, ne, wo wir einfach noch sagen, also na, Zugangsseite würde ich mal sagen, eine 3 ist da schon drin. Ne? Also obwohl ich ja, wie du weißt, durchaus Kellerkritiker bin. Mir hat es ein bisschen zu lange gedauert, wahrscheinlich dem FC auch jetzt. Also von daher müsste man eigentlich noch Minus hinten dran hängen, aber das lasse ich jetzt mal.
Aber guck mal, was in Dortmund gestern los war.
Ja, okay, die Abgabeseite, um jetzt mal, was interessiert mich deine Watzvereine? Also,
so.
Nee, aber jetzt nochmal die Abgabeseite.
Ich muss mich gleich dazwischen setzen?
Nee, wir machen das immer öfter, kein Problem. Übrigens, wer hat eigentlich
letzte Woche das Tippspiel
gewonnen? Ja, super.
Dank des Hausfrauentipps.
2-1, ja. Habe ich beim letzten Mal, war auch das Einzige, was ich beim letzten Mal hier mitgenommen habe danach.
Du hast dein
richtig getippt, habe auch direkt gefragt, wer hatte eigentlich nochmal richtig getippt?
Echt doof, weil damals gab es noch diese Wertung nicht. Die kannst du heute wieder reinholen und dann kannst du dann fast Kölsch gewinnen.
Wow.
Also fast Kölsch, auch nur Kölsch, ne? Kein Alt oder sonst was. Also du kannst dann sogar die Marke aussuchen, 5-Liter-Fässchen. Ja. Ne? Gibt es dann, aber du musst auch wirklich genau tippen.
Chapeau.
Ja, lassen wir die Transfersache abschließen. Soweit ist es bei weitem nicht so schlimm, wie wir uns befürchtet hat manchmal. Es ist auch nicht perfekt, aber mein Gott, was ist schon perfekt beim FC? Ne? Also da muss man sagen,
alles niemand okay. Hat es schwerer als der FC
Köln. Nein, das ist natürlich sowieso nicht. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ja, und dann haben wir ja noch eine Pflichtaufgabe vor uns. Ne? Und damit kommen wir jetzt endlich zum Spiel gegen Leverkusen. Jetzt mal ernsthaft, das ist ja ein Ding. Also wir haben jetzt... wann war das letzte Viertelfinale? 2009, 2010, ne?
In der Saison. Erinnere mich bitte nicht dran.
Ah ja, das war...
Erinnere mich bitte nicht dran.
Ich sag nicht, dass das in Augsburg war. Also, damals in Mordor, jetzt sind wir auf der dunklen Seite der Macht, auf der dunklen Rheinseite, hätte ich beinahe gesagt, aber nichts gegen die Leute, die da wohnen. Aber ernsthaft, Leverkusen, was überwiegt gerade bei dir? Die totale Vorfreude auf ein so geiles Spiel?
Ja, ich bin schon heiß. Doch,
oder ein bisschen Sorge, dass es auch ganz episch nach hinten
geht. Ja, ich habe mich da mit auch Kollegen darüber länger unterhalten, die meinten, es sei auch nicht schlimm, wenn man da eine Reibe bekommt. Also auch als aus Sicht der Mannschaft, und das sehe ich wirklich komplett anders. Ich glaube schon, dass es mit der Mannschaft was machen kann, wenn du da 7-0 baden gehst. Mhm. Also auch mit Blick auf die nächsten Wochen.
Ich habe eine Erinnerung. Wir haben noch mal bei den Bayern gespielt. Da waren wir auch unter Funkel, was wir eben angesprochen haben. Tabellenführer in der zweiten Liga. Auch
werden wir das nicht mehr gewinnen.
Nee. Und wir haben auch Schneebälle auf Bastian Schweinsteiger. Also es war ein lustiges Spiel. Aber nein, der FC ist ja trotzdem aufgestiegen. Aber deswegen, so die Sorge ist natürlich bei mir auch da, dass so ein Ergebnis...
Und ich glaube halt... Im Gegensatz, die Leverkusener wissen schon, gegen wen sie spielen. Ne? Und wenn es dann, wie jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg, gegen wen haben sie gespielt?
Hoffenheim?
Gegen Hoffenheim nach 20 Minuten 3-0 steht, dann gehen sie da vielleicht ein bisschen vom Gaspedal, wenn sie gegen den FC nicht machen.
Nee,
das ist halt so meine Sorge, die ich habe. Andererseits dieser eine Funke Hoffnung, der sagt, komm, dieses Wunder von Leverkusen. Ich meine, von den letzten drei Auswärtsspielen haben wir da zwei gewonnen.
Ja, also da gehen wir, deswegen war ich ja Pflichtsieg.
Die Kader waren eine andere, aber egal. Zumindest beim Davy Selke-Doppelpack war Xabi Alonso auch schon Trainer.
Ja, das ist richtig.
Ja, klar, also die einzige Sorge, die ich habe, ist wirklich, dass man komplett untergeht und dass das so einen Knacks geben könnte.
Ja gut, auf der anderen Seite, es war ja eigentlich selten so richtig deutlich. Also es gab natürlich auch mal ein paar richtige Reiben.
1-5 erinnern.
Ja, ja, das kann ich mich auch dran erinnern. Aber in letzter Zeit, das letzte Heimspiel, haben wir 2-0 verloren. Da haben wir fast die gleiche Mannschaft. Also das,
genau das wollte ich halt sagen. Also wir haben gespielt eigentlich fast mit derselben, bis auf Davy Selke, der, glaube ich, im Rückspiel nicht dabei war, spielen wir mit derselben Truppe, die die letzten drei Spiele gegen die absolviert hat. Und ich fand, dass wir in keinem, also selbst wenn das Auswärtsspiel letztes Jahr relativ deutlich ausgegangen ist, wenn du da vor der Halbzeit das 1-2 machst, es viel hätte, wäre, wenn, aber die waren nicht unschlagbar. Und gerade im Rückspiel in Köln waren sie definitiv nicht unschlagbar. Du musst halt das Ding aufs leere Tor machen, sage Sadamian. Aber ansonsten...
Da waren wir noch in Unterzahl.
Genau, da waren wir in Unterzahl. Ja. Wir waren halt bis zum 0-2 die bessere Mannschaft. Muss halt nicht... Also, ne? Ich finde gut, dass du deinen inneren Peter Stöger gechannelt hast. Der hat sowas nämlich immer gegen die Bayern gesagt. Wenn man danach kam, so, ja, hast 4-0 verloren, warum war man nicht mutiger oder so? Oder 3-0 verloren, hat er gesagt, ja, wenn wir mutiger sind, verlieren wir 8-0 eventuell. Also die Range hoch zu verlieren wird halt deutlich höher für das Mühe an Chancen. Mhm. Also wir haben, und dafür sich die Mannschaft kaputt schießen zu lassen, wäre es ihm nicht wert. Also die Sorge habe ich auch. Also ich sehe natürlich, dass die Individuellen unfassbar, also auch als Mannschaft unfassbar auftreten.
Man muss sie nicht mögen, aber das ist
einfach keine Truppe. Nein, also es ist auch kein Wunder, dass du irgendwann mal mit 250 Millionen vom Werk auch mal was Anständiges anstellst.
Ja,
aber
über 40 Jahre. Ja,
aber chancenlos sind wir da nicht. Die Chance ist nur nicht riesig. Und ich glaube, es muss unfassbar viel passen. Nicht nur leistungstechnisch, du kannst auch eine richtig, richtig gute Leistung zeigen und trotzdem verlieren, auch trotzdem hoch verlieren. Du musst in den entscheidenden Momenten die entscheidenden Dinge machen. Ne? Und ich glaube, Davy Selke Doppelpack war genau das. Wir standen gefühlt nur am eigenen 16er, kommen zweimal nach vorne und zweimal steht da einer, der das Ding halt reinmacht.
Ja.
Wenn du am Mittwochabend das Glück hast, dass zwei Dinger da reinfallen oder dass du das erste Ding machst und nicht hinten verbarrikadieren kannst oder, dann ist das, ich glaube halt, dass tatsächlich der ersten Viertelstunde eine unfassbare Wichtigkeit zukommt.
Ja.
Wenn du es schaffst, da, also sowohl im Publikum als auch auf dem Platz, das so richtig das Feuer zu entzünden, dann kannst da wackeln, weil wir müssen uns nicht drum hin, das wird kein Auswärtsspiel werden
für den SFC. Nee, also das und das ist ja auch meine Hoffnung. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich alle das schöne Plakat gesehen, also was dem ersten FC Köln eventuell den Spielern offenbart werden soll, ne? Also eine zwei Entspannungswochen, ne? Also wie hieß es nochmal, von wegen 2 Wochen Puff, ne?
Oder ja, Finale gleich 2 Wochen Puff.
Ja, ne? Also das ist ja schon mal eigentlich schon mal ein guter Anlass, aber nee, Scherz beiseite. Das ist natürlich, du wirst sehen, also da wird natürlich auch, da wird Köln brennen, nicht Leverkusen, Köln.
Das da muss
du
aus.
Wobei ich musst
ja,
du ja, du musst
ich halt glaub, mitnehmen. Ja, wobei ich ja halt glaube, das haben wir ja im letzten Heimspiel auch gesehen, du musst die feine Linie finden zwischen komplett dafür brennen, nicht nur einsatztechnisch, ne? Also die rote Karte von Jan Thielmann war unfassbar unnötig, also auch in der Situation, wo es unfassbar unnötig war. Ich glaube, wir hätten danach noch eine rote Karte kriegen können, wenn nicht sogar müssen. Ich glaube, wenn das nicht vorher schon eine rote gewesen wäre, wäre er auf jeden Fall geflogen. Darf aber nicht, du darfst auch einsatztechnisch nicht übertreiben, weil es ist das dumme Kreisliga-Denken. Geh drauf, mach's ihm schwierig. Die sind fußballerisch so gut, die wissen, diese Räume auszunutzen. Wir hatten es in den zwei Spielen halt auch. In den Phasen, wo es wild war, waren die klar besser. Nicht, weil wir es das Spiel wild gemacht haben, sondern weil die Qualitäten haben, die Räume zu nutzen, das Tempo haben. Was mir große Sorgen macht für Mittwochabend, ist tatsächlich einfach die linke Seite, weil die mit Frimpong auf rechts halt einfach jemanden haben, der gefühlt einfach 20 km/h schneller ist als Pacarana. Ansonsten, wenn wir, wird's halt wirklich die feine Linie sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und
wird's die feine Linie, ist ja ein schönes Stichwort.
Ja, ne? Du kannst gerne auch einsteigen. Also ja, ist ja auch so. Ich meine, jetzt hat sich ja auch Gerhard Struber gestern geäußert in der Pressekonferenz. Mir war es fast ein bisschen zu devot, aber es könnte natürlich auch Taktik sein. Ne? So im Prinzip, er hat ja wirklich geschwärmt. Leverkusen gehört eben zu den besten Teams Europas. Es ist toll, was Xabi Alonso für Lösungen für alle Situationen parat hat. Stimmt ja auch alles, ne? Muss man auch sagen. Aber ich sage mal, mit der Einstellung darfst du natürlich nicht auf den Platz gehen. Du musst da schon, also ich glaube, die Einstellung ist da schon, also dieses Messer zwischen den Zähnen, ohne jetzt nach 10 Minuten drei Mann weniger zu haben durch Platzverweise. Das ist ja genau der Punkt.
Ich glaube, so ein Gazi Begovic ist ein guter Kandidat dafür. Für solche,
kommst du da drauf?
Für solche Spiele, glaube ich.
Hat der gegen Braunschweig eigentlich diesmal auch wieder eine gelbe Karte gekriegt?
Ja, ja, ich glaube schon. Drei aus drei hat er bisher. Ja,
ja, also wenn die Serie weitergeht. Ne? Also es wird natürlich das Spiel entscheiden. Ich meine, lass mir ehrlich sein, wenn die in den ersten 10 Minuten schon in Führung gehen, dann wird es verdammt schwer.
Ja, also gegen eine so spielstarke Mannschaft im Rückstand hinterher zu laufen, hat man ja auch im Heimspiel irgendwann gemerkt, ne, geht ja halt auch die Puste aus. Wir hatten zwar unsere Momente, aber dann war dann irgendwann nach 70 Minuten halt auch einfach der Akku leer und dann fällt es 2-0 und dann war es das halt auch. Deswegen sage ich einfach, in der Anfangsphase das Spiel offen halten, keine Ahnung, vielleicht sogar was Überraschendes machen vorne, dass die auch merken, das ist auch was glaube ich, extrem wichtig wird. Du musst defensiv gut stehen, du musst denen aber auch zeigen, ey, ne, das war ja das, was beim Davy Selke Doppelpack so geholfen hat. Dieses Tor von Davy Selke am Anfang hat denen halt gezeigt, so, die stehen zwar hinten drin, aber wenn wir nur ein, zwei Sachen zu viel nach vorne machen, dann kannst du auch direkt knallen. Wenn du aber so harmlos bist, dass die sagen können, wir können mit den Innenverteidigern fast schon an den Gegner einen 16er schieben und selbst dann passiert nichts bei Ballverlusten, dann wird es schwierig. Das heißt, wenn du am Anfang direkt Nadelstiche setzen kannst, die ein bisschen beschäftigst, ich glaube, dann hast du eine reelle Chance, das Spiel sehr, sehr lange offen zu halten.
Ich glaube, man muss sie überraschen. Ne? Also ja, wirklich was Überraschendes tun, also jetzt nicht dem gegnerischen Spieler die Hose runterziehen oder so. Irgendeine Aktion, womit keiner rechnet. Mir fällt jetzt auch nichts ein, aber ich glaube, da ist auch der Trainer jetzt gefragt.
Ja, also, klar.
Ich meine, klar, du gehst da als Tabellenführer hin und die sind nur Zweiter. Also, okay, dass da jetzt eine Liga zwischen ist. Nee, jetzt mal ernst. Also wie kann man als Trainer jetzt, also sind wir beide keine Trainer, aber was könntest du dir denn vorstellen, was wirken könnte? Sehr viel Konjunktiv, ja.
Ja, mir fällt es halt schwer, dass da wirklich irgendwas bei rumkommen könnte, was Leverkusen als solches wirklich in Gefahr bringt. Ich glaube nur, dass du auf jeden Fall unheimliches Tempo vorne brauchst. Also du kannst jetzt nicht wieder mit Tigges und Down spielen.
Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung, wenn er jetzt wieder Tigges spielt.
Also das ist ganz wichtig, dass ein Meiner da von Anfang an spielt und vielleicht noch ein zweiter Quirliger auch mal. Ja. Das wäre, dann kannst du so vielleicht hinten so ein bisschen statischer auch machen und knallst meinetwegen neben Marshall auch noch einen Olesen hin auf der Doppel-6. Also ist jetzt schwierig.
Das klingt so schrecklich, dass es sehr wahrscheinlich
ist. aber
du hast ja recht.
Das wäre so ein bisschen was wie Überraschung. Du musst ja irgendwie, wie du schon sagtest, die Stabilität hinten halten, aber trotzdem so diesen Überraschungsmoment vorne kreieren. Und das kannst du meiner Meinung nach nur gegen diese Dreierkette von Leverkusen, wenn sie auch anfällig sind, wenn die in Bewegung kommen, wenn sie mal Geschwindigkeit selber gegen sich haben, weil die sind hinten schon verletzbar. Also das ist auf jeden Fall, das siehst du auch immer wieder in der Bundesliga. Aber ja, Da musst du selber natürlich auch dran glauben und auch den Biss da entwickeln.
Was man aus meiner Sicht halt auch noch machen muss, ist, man muss klar hinkriegen, denen die Stirn zu bieten. Also ich glaube, es ist nicht nur wegen Rivalität so, aber ich glaube halt, dass Leverkusen auch eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft ist, was so die Mindgames anbetrifft, ja, was den Schiri anbetrifft. Also dass Granitschaka nicht gefühlt jede Woche vom Platz fliegt, ist für mich immer noch ein Wunder. Aber genau da muss man sein. Die Aktion von Jeff Chabot beim Auswärtssieg da, dass er sich Würz packt und dass er dem mal zeigt, ey Freundchen, ne, hier, ne, der erste FC Köln ist hier, benimm dich, ist halt genau das, was du auch brauchst. Ne? Du darfst halt nicht so dumm sein wie Jan Thielmann und eben direkt versuchen, die Achillessehne durchzutreten. Aber du brauchst aus meiner Sicht schon so ein bisschen die Attitüde, ey Leute, hey, nicht mit uns. Ne? Also ihr könnt kommen, ihr könnt hier labern, was ihr wollt, ihr könnt den Schiri attackieren, ihr könnt das machen, aber nicht mit uns, wir sind da. Und das, wenn du halt da reingehst mit den Aussagen vom Trainer, recht Respekt und wie gut die sind und so.
Deutscher Messi.
Ja, ich glaube dann halt, also so auf dem Platz darfst du halt wirklich nicht auftreten. Und nicht mal rein sportlich gesehen, sondern auch allein vom Brust raus, ey, egal was hier heute passiert, wir sind der fucking 1. FC Köln und wir zeigen denen jetzt mal, was am Mach ist. Ne? Aber
was mich jetzt, also wäre ich jetzt noch Spieler, würde eine Sache mich total motivieren, nämlich dass dieser Verein, jetzt mittlerweile den FC in der ewigen Tabelle überholt hat. Ich habe das lange Zeit gar nicht mehr verfolgt. Und jetzt auf einmal erfahre ich das, ausgerechnet vor diesem Spiel. Also das muss doch gerade gerückt werden, oder? Also auch wenn es Pokal ist.
Also ja, aus Fansicht kann ich es verstehen. Ich glaube, die Spieler würden es absolut nicht jucken.
Ja, die meisten, da sind schon viele Kölner dabei. Aber,
ja, aber nein,
hätte das mal gedacht, dass dieser Kirmesverein uns überholt.
Das Ding ist, ich arbeitet ja für die Bundesliga, man kann sich ja jetzt noch darüber streiten, wie diese ewige Tabelle berechnet wird. Wenn sie nämlich nach den Punkten berechnet wird, als sie passiert sind, sind wir noch vor denen. Ist aber, gut,
das wird aber nicht lange dauern.
Nee. Ja, aber am Ende glaube ich halt einfach, dass wir da einen Auftritt brauchen. Also es muss alles passen und bei denen muss wenig passen. Sonst wird naja, auch nichts. Können wir über das kleine Double reden, so viel wir wollen. Wir sind der krasse Außenseiter da. Das muss man sich vor Augen halten. Ich glaube, dass wir immer noch viele Fans auch mit der Attitüde hingehen, das ist Leverkusen. Und das ist halt, die sind irgendwie ein bisschen besser als wir. Die sind aktuell sehr viel besser als wir. Und
ja, die sind ja auch sehr viel besser als der Rest. Ne?
Ja, und dann Bayern noch davor, genau, aber muss man einfach auch sehen, dass die sind unter Top 8 in der Champions League Gruppenphase gelandet und das auch nicht zu Unrecht. Und
also die Hoffnung ist, dass endlich mal was nicht glatt geht bei den letzten zwei Jahren. Also jetzt wurde ja schon angeleiert, dass Boniface soll verkauft werden. Kein Problem, beim nächsten Mal spielt er wieder und trifft auch noch. Also bei denen klappt alles.
Ja.
Und das wäre ja vielleicht, das wäre ja mal so ein Riesendämpfer für die. Und das ist meine Hoffnung, weil den gab es unter Alonso de facto noch nicht.
Also, ja, dann wird es ja Zeit. Ne? Also es wäre ja schon geil, genau die jetzt auch noch rauszuhauen, nicht nur, weil es Leverkusen ist, sondern weil es halt auch dann Riesenchancen eröffnet.
Ja, natürlich.
Also was das, ich meine, der FC ist natürlich immer gerade dann...
Also spielen wir dann nächste Runde gegen in Bielefeld und fliegen raus.
Ja,
alles schon Berlin gebucht und dann...
Wie sie gegen Schalke spielen, ist dann auch klar, wenn du jetzt gewinnst. Ne?
Ich bin hier hingefahren und jetzt habe ich mich selber wieder heiß geredet über dieses Spiel am Mittwoch. Das wichtigere Spiel für den ersten FC Köln Schalke ist am Sonntag. Das ist Schalke. Nicht nur rivalitätsmäßig ist es das wichtigere Spiel in meinen Augen, aber es ist halt auch einfach, wenn du da gewinnst, hast du Schalke komplett raus aus der Verlosung, egal also, wie.
Der würde einen 2-1 Arbeitssieg, so wie gegen Braunschweig, auch reichen.
Wenn wir jetzt beide Mal 1-0 gewinnen und das schrecklich unansehnlicher Fußball ist, bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Ein sehr, sehr glücklicher Mensch.
Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine. Also das dann wäre es.
Aber wie gesagt, wenn ich mir aussuchen könnte, wo wir gewinnen, gewinnen wir am Sonntag. Ja. Da bin ich ehrlich. Also so schön ein DFB-Pokal-Halbfinale ist und Brot- und Buttergeschäft ist die zweite Bundesliga und ich hasse halt Schalke einfach noch viel mehr als
andere. Kommt gar nicht rüber.
Das ist halt einfach noch viel schlimmer als Leverkusen Gladbach und so.
Wir machen heute, dass wir beide Tipps letztendlich machen, also Leverkusen und Schalke. Du hast auch so Chance, zwei Fässer zu gewinnen.
Musst du wenn dann einbauen wahrscheinlich. Ne?
Ja,
deswegen ja. Also ich glaube, wenn du 6-0 verlierst, gewinnst du dann. Aber
du darfst anfangen. Du hast den ersten Tipp.
Machen wir jetzt normale Tipps oder wie bei den Wettanbietern tippen wir nach 90 Minuten, da kann ich ja wenigstens unentschieden tippen.
Wir haben die Modalitäten noch gar nicht ausgearbeitet, ne? Aber tipp jetzt einfach, komm, wir klären das hinterher. Wenn es positiv für mich ist, nehmen wir das.
Ja, ich werd niemals gegen den FC tippen, also gewinnen wir in Leverkusen natürlich 1-0.
Okay, Moment. 1-0 FC.
Ich wollte auch 1-0 tippen, aber ich muss ja meine Gewinnchancen wahren. Damit muss ich mir nachher mit so einem unsympathischen
Mensch
von der Watz das Fass teilen.
Naja, das kriegst du alleine. Wir haben das eh raus.
Ihr seid raus.
Also du hast jetzt sogar doppelte Chance zu gewinnen, ist ja wahr.
Ja genau, du hast doppelte Chance. Wir haben eine Sonderwertung,
weil wir ja immer hier sind.
Okay. Ja, ich würde einfach
zu viel werden. Ich sage auch 1-0 FC.
Auch 1-0, darfst du ja, ist okay.
Steffen Tigges, 89.
1-0
im Kopf, er sei drin.
Thomas Reinscheid. Ja, ist eigentlich egal, kann von mir aus, wer weiß, wer machen. So, was sage ich denn? Leverkusen. Ich bin da mal ein bisschen optimistischer. 3-0 für den FC.
Man lebt einfach in seiner eigenen Welt. 3-0 FC. Wir sind nicht mehr 1974 oder so. Ne?
Nein, das ist ein total realistischer Tipp. Ich bin einfach nur positiv gestimmt. Also.
Unsere beiden Blicke so.
Also wenigstens im Tipp will ich hochgewinnen.
So
muss er das sehen. So, jetzt kommen wir zu Schalke. Das darfst du anfangen.
Da tippe ich 3-1 FC, weil Schalke. Oh, 3-2 FC.
3-2, ja, das kann.
Das wird ein wildes Kicken.
So.
3 bin ich auch, aber ich sag 3-1.
3-1 FC.
Irgendwie sehr schön anzusehen, Schalke am Samstagabend.
Ich muss sagen. Ja, ich tippe mal ein bisschen höher. Das wird ein 5-2 für den ersten FC Köln.
Wir haben irgendwie in den letzten 10 Spielen 8 Tore geschossen und er holt jetzt 8 in 2 raus.
Ja, wo willst du Gerhard Struber nach den 2 Spielen hintragen?
Also 3-0 weggespielt, 5-2 Schalke weggehauen, einfach 5 Wochen Urlaub an Karneval.
Also wenn die beiden Spiele so ausgehen, also das erste würde mir schon reichen, 3-0 gegen Leverkusen.
Dann gebe ich dir übrigens nicht nur ein Fass aus.
Ich glaube, dann bin ich sowieso bis zur nächsten Ausgabe nicht mehr talkfähig.
Siehst du einfach nur so einen Menschen durchführt, ums nur aus dem Stadion rumlaufen.
Mindestens eine Runde, wenn nicht 5. Also du kannst davon ausgehen, dass das auf jeden Fall nicht unkommentiert bleiben wird. Also
können wir dich dabei ja filmen.
Ja, könnt ihr gerne machen, aber naja, ich werde mir dann wahrscheinlich noch irgendwas über den Kopf ziehen, damit mich nicht jeder erkennt. Ja, nachdem wir uns jetzt hier sozusagen so in Stimmung getippt haben, hoffe ich doch, dass wir dann die Möglichkeit haben, dass das zumindest einigermaßen positiv für den FC kommt. Wir werden das natürlich in der nächsten Ausgabe besprechen. Für heute sind wir durch. Ich danke euch.
Jupp.
Hat riesen Spaß gemacht. Und das Spiel ist jetzt auch nicht mehr lange hin. Deswegen, wenn ihr das Video kommt, teilt es schnell, damit die Leute es sehen, damit sie dann auch mitkriegen, ne, wie bekloppt wir hier drauf sind. Weil wenn das nämlich die Tipps dann nach dem Spiel erst guckt, dann könnte es ein bisschen peinlich für uns werden. Aber gut.
Also Leverkusen schießt auf jeden Fall kein Tor, habe ich schon gesehen.
Das ist schon mal sehr wahrscheinlich. Nee, die schießen kein Tor. Bei drei Leuten schießen die kein Tor. Also was kann auch schief gehen? Leute, hat Spaß gemacht. Ja, Dankeschön.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. War das gut, ihr Lieben. Und tschüss zusammen.
Ciao.
Jetzt sind wir noch gut gelaunt. Ne?
Ja.
Das waren die FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Bitzel und exklusiven Gästen. Demnächst wieder auf allen Kanälen.